ARD. Tanz ums Tabu. Welche Rolle die Herkunft bei der Kriminalität spielt?
35 Jahre Wiedervereinigung. Wo ist eigentlich das Wir-Gefühl?
Und Linienbus ohne Fahrer. Ist das die Zukunft?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 2. Oktober und wir sind Julia Barth und Moritz Zacho.
Guten Morgen. Und an diesem Donnerstag, der fühlt sich ja so ein bisschen an wie ein Freitag. Zumindest für diejenigen, die morgen feiertagsfrei haben, so wie wir zum Beispiel.
Aber auch wenn morgen feiertagsfrei ist, unseren Podcast könnt ihr natürlich auch am Freitag noch nachhören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
Ich würde mal behaupten, es gibt kaum eine Diskussion, die wir bei uns so hitzig führen wie die um das Thema Migration. Fakt ist, wir brauchen Ausländer, die zu uns kommen und hier mittel- bis langfristig auch arbeiten. Fakt ist aber auch, es gibt Zahlen, die sagen, Menschen ohne deutschen Pass begehen 3 bis 4-mal so häufig Straftaten wie Deutsche.
Das hat natürlich nicht nur was mit der Herkunft zu tun, müssen wir an dieser Stelle ganz klar sagen. Aber das, was du gerade gesagt hast, das beunruhigt viele Menschen hier im Land, die auch in ihrem Alltag merken, in der Stimmung und was Gewaltkriminalität betrifft, da hat sich was verändert.
Wenn Ausländer in Deutschland Straftaten begehen, dann ist das aber auch für diejenigen schlimm, die selber zum Beispiel als Flüchtling hier Schutz gesucht haben.
Wenn ich zum Beispiel so Nachrichten höre, dass ein Syrer das und das gemacht hat, dann denke ich mir so, wie kann man einfach sein Land in den Dreck ziehen und so. Da fühle ich mich schlecht, obwohl ich nichts damit zu tun habe.
Das ist Muras, ein junger Mann, der 2014-15 als Kind von Syrien nach Deutschland gekommen ist. Und er leidet eben extrem darunter, dass einige Menschen sich in Deutschland nicht integrieren.
Wir haben ja gerade schon diese Zahl hier gehört. Ausländer in Deutschland fallen bis zu 4-mal häufiger mit Straftaten auf als die einheimische Bevölkerung. Die Wissenschaftler in diesem Bereich werten dazu Zahlen aus der Kriminalstatistik der Polizei aus, aber auch verurteilten Zahlen und Daten aus den Gefängnissen.
Frank Urbaniok hat nochmal ein bisschen anders gerechnet. Er ist forensischer Psychiater, gibt sich auch durchaus als streitbar und er sagt, bei bestimmten Straftaten sind Menschen ohne deutschen Pass sogar 8 bis 10-mal häufiger tatverdächtig.
Also hier geht es erstmal um Verdächtige, nicht Verurteilte. Aber ihr seht, es gibt nicht diese eine Zahl, die belegt, Migranten werden häufiger straffällig als Deutsche, aber es gibt eine klare Tendenz dafür. Da sind sich Expertinnen und Experten einig.
Und jetzt wollen wir mal auf die Gründe schauen, warum das so ist. Eine Erklärung, die man ja immer wieder hört, unter Geflüchteten sind vor allem junge Männer, die nach Deutschland kommen und ihre Familien zumindest erstmal im Heimatland zurücklassen. Und junge Männer sind generell gewaltbereiter als andere Bevölkerungsgruppen.
Dann hat die Kriminalität auch mit kulturellen Prägungen zu tun. Davon ist zum Beispiel der Psychologe und Integrationsforscher Ahmad Mansour überzeugt. Und er bezieht sich da vor allem auf das komplett andere Weltbild, als wir es hier in Deutschland haben.
Wenn wir in Gesellschaften aufwachsen, wo die Sexualität tabuisiert, wo jeder Kontakt zwischen den beiden Geschlechtern kriminalisiert oder als sündenhaft dargestellt wird, dann kommen diese Leute mit einem kulturellen Gepäck dabei, der ihnen nicht ermöglicht, ganz normal wie mit unseren Werten umgehen.
Neben dem kulturellen Gepäck, wie Ahmad Mansour es nennt, spielen aber natürlich auch noch viele andere Dinge eine Rolle. Denn dass Ausländer in der Kriminalitätsstatistik überrepräsentiert sind, das kann man eben tatsächlich nicht nur auf die Herkunft schieben. Vor allem Soziologen sagen, wenn Menschen kriminell werden, hat das auch mit Armut oder sozialer Ungleichheit zu tun. Diskriminierung, schlechte Bildungschancen oder auch traumatische Fluchterlebnisse spielen da alle mit rein. Und das trifft ja eben auf Flüchtlinge in vielen Fällen auch zu.
Ja, was für die Erklärung auch wichtig ist, der Ausländeranteil in Deutschland hat sich seit 2015 fast verdoppelt, von rund 8 auf über 14%. Und diese Menschen wurden zum Teil einfach nicht ausreichend integriert, sagt Mansour.
Was wir gerade machen oder in den letzten 10 Jahren gemacht haben, war Leute aufzunehmen und komplett im Stich gelassen.
Ja, und da ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das jetzt wieder hin? 2 Punkte, die Expertinnen und Experten dazu immer wieder vorschlagen. Kriminelles Verhalten muss konsequent bestraft werden, damit klar ist, ein solches Verhalten hat Konsequenzen. Und wir brauchen mehr Bildung und bessere Integration, zum Beispiel durch Aufklärungsarbeit oder Anti-Aggressionstrainings, damit die Menschen mit einem ganz anderen Weltbild eben auch abgeholt werden.
Das Problem ist nur, dafür gibt es zu wenig Personal und zu wenig Geld. Sozialarbeiter gibt es nicht wie Sand am Meer und Polizistinnen eben auch nicht. Ändert allerdings auch nichts daran, dass es wichtig ist, weil der Fakt, dass Menschen ohne deutschen Pass häufiger straffällig werden, das schadet unserem Sicherheitsgefühl und es schadet vor allem den vielen Migranten, die hier leben und arbeiten und sich integriert haben. Und das sagt auch der forensische Psychiater Frank Urbaniok, den wir am Anfang schon mal zitiert haben.
Wenn wir die Fakten nicht auf den Tisch legen, dann befördern wir damit radikale Tendenzen und Rassismus. Und vor allem ist es so, wir schaden den vielen, vielen integrierten Ausländern in besonderer Weise, weil die doppelt von dem Problem betroffen sind. Die werden selbst überproportional häufiger Opfer von dieser überproportionalen Ausländerkriminalität. Und sie werden in denselben Topf gerührt. Und das ist natürlich falsch.
Ein WDR-Kollege von mir hat zu dem Thema eine längere Reportage gemacht. Der Film heißt Tanz ums Tabu, Debatte um Kriminalität und Herkunft. Und er beschäftigt sich auch mit der Frage, ob die politische Mitte sich zu lange aus der Diskussion darüber rausgehalten hat. Den Film findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link dazu in unserer Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
In Berlin wurden drei Männer festgenommen, die einen Anschlag im Auftrag der Hamas vorbereitet haben sollen. Die Männer sollen Schusswaffen besorgt haben, mit denen laut Ermittlern Anschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland begangen werden sollten. Zwei der Männer waren zuvor wochenlang vom Bundesamt für Verfassungsschutz observiert worden.
Die Bundesregierung will unseren Staat moderner machen. Union und SPD haben auf ihrer Klausurtagung 23 Projekte beschlossen, um Bürokratie zu senken. So soll es eine bundesweit einheitliche Plattform geben, um Kraftfahrzeuge zuzulassen. Außerdem soll es möglich werden, ein Unternehmen innerhalb eines Tages zu gründen. Und ausländische Berufsqualifikationen in Heilberufen sollen deutlich schneller anerkannt werden.
Die weltbekannte Tierforscherin und Umweltaktivistin Jane Goodall ist gestorben. Sie wurde 91 Jahre alt. Die Britin hatte seit den 1960er Jahren das Verhalten von Schimpansen in Tansania erforscht. Und sie war eine der ersten, die den Tieren keine Nummern, sondern Namen gegeben hat. Ich find's jedes Jahr aufs Neue besonders, den Tag der Deutschen Einheit.
Ja, irgendwie hat das was Erhabenes. Auch 35 Jahre nachdem DDR und BRD eins wurden.
Aber mal ehrlich, sind wir denn wirklich eins? Ganz so oft wird ja immer noch von den alten und von den neuen Bundesländern gesprochen. Von Ossis und von Wessis. Mhm. Und Vorurteile gibt's ja auf beiden Seiten noch ziemlich viele.
Ja, eigentlich sollte man ja nach all den Jahren denken, jetzt ist mal gut, ist es aber nicht. Und deswegen haben wir uns gefragt, haben wir das mit der Wiedervereinigung versemmelt? Das sagen Menschen aus Brandenburg dazu.
Das ist ja alles erstmal am Bach runtergegangen. Man musste, hat ja die Hälfte der Bevölkerung musste ja neue Jobs suchen.
Die Unterschiede, sag ich mal, die sind nach wie vor da. Aber ich bin zufrieden.
Wenn man sich so die Löhne anschaut, was man so mal im Internet oder im Fernsehen mitbekommt, gibt es da sicherlich noch Baustellen?
Ja, die Unterschiede beim Gehalt sind sicherlich eine große Baustelle, genauso wie beim Vermögen und im Übrigen auch bei der Lebenserwartung.
Eine repräsentative Forsa-Umfrage zeigt, nur 35% der Befragten sind der Meinung, Ost und West sind inzwischen weitgehend zusammengewachsen. Und die Frau in der Umfrage hat ja auch noch von Unterschieden gesprochen. Und im Osten, ich sage das jetzt bewusst mal so, ist sie nicht alleine, denn da sprechen nur 23% von einem Wir-Gefühl.
Und gerade das zeigt uns ja, dass die Wiedervereinigung eben noch nicht abgeschlossen ist.
An dieser Stelle wollen wir euch Robin vorstellen. Der kommt aus Schwarzburg in Thüringen und er fühlt sich oft nicht vertreten, wenn mal wieder über den Osten gesprochen wird.
Ich habe ganz oft auch in den Medien den Eindruck, so da gibt es irgendwie die Doku über die ostdeutschen Simson-Fahrer und das ist halt das ist diese rechte Dorfjugend im Osten. Und wenn ich mich hier umgucke in meinen Freundeskreis und mit den Leuten, die ich zu tun habe, dann stimmt das einfach nicht. Das ist halt ein Teil, so wie es in jeder Gesellschaft einfach verschiedene Gruppen gibt und unterschiedliche Interessen.
Ich verstehe total, was er meint. Die Doku habe ich nämlich auch gesehen. Die ist auch gut, aber die bildet natürlich nicht die gesamte Jugend in Thüringen oder Sachsen ab. Kann sie auch gar nicht.
Ja, da müssen wir uns als Medien aber auch die Kritik gefallen lassen, wie wir so ein Bild mitprägen. Robin sieht das Problem aber gar nicht so sehr bei Ost und West, sondern eigentlich eher woanders.
Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass so die in ihrer sehr, sehr städtischen, oftmals auch ja, sozusagen westdeutschen Bubble leben, genauso wenig Verständnis für den Osten haben, wie Leute, die hier in ihrer, ich nenne es mal Ostbubble leben, Verständnis für die im Westen haben.
Da trifft Robin einen Punkt. Die Kluft ist im Grunde nämlich vor allem zwischen Stadt und Land. Der Osten ist eben immer noch überwiegend ländlich geprägt und eine Herkunft aus Ostdeutschland bedeutet oft auch schlechtere Startchancen als bei Westdeutschen.
Und dann natürlich noch der Unterschied arm und reich. Nur 10-15% der Ostdeutschen stammen aus der Mittel- oder der Oberschicht. Und bei Westdeutschen, da liegt der Wert bei 25-30%, also deutlich höher. Und das bedeutet konkret, beim Start ins Berufsleben oder beim Gründen einer Familie haben es Ostdeutsche schwerer und sie können sich viel seltener auf finanzielle Unterstützung, zum Beispiel durch ihre Eltern, verlassen als Westdeutsche.
Bei dem Thema gibt's aber auch noch einen schönen Ausblick, nämlich der, dass junge Menschen deutlich weniger zwischen Ost und West unterscheiden. Die kriegen höchstens mal was zum Ost-West-Unterschied in ihrer Familie erzählt, weil sie es selber nicht erlebt haben, wie Theresa aus Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Und das finde ich eigentlich recht witzig, was sie da erzählt.
Also eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ist, dass es bei uns zu Hause das Wort Ossi und Wessi kaputt gibt. Ossi kaputt ist, wenn etwas nicht mehr reparierbar ist, weil meine Mutter halt immer eher noch repariert und sie natürlich eine polytechnische Ausbildung in der Schule genossen hat. Und das ist dann immer so ein bisschen
Wessi
auch
kaputt heißt,
Wessi kaputt ist so.
Man gibt zu schnell auf, einen ja. Gegenstand auf, den man eigentlich noch reparieren könnte.
Ja. Wir Wessis sortieren zu schnell aus, das ist dann der Vorwurf an der Stelle. Also es gibt Unterschiede, wegdiskutieren kann man die nicht, haben wir jetzt gerade erzählt. Wir haben euch ja auch ein paar ernsthafte Zahlen dazu genannt. Aber ich finde, was immer hilft, das ist ja auch Verständnis füreinander zu entwickeln. Und da bietet es sich natürlich dann morgen am Tag der Deutschen Einheit an, genau das zu tun.
Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie junge Menschen, wie zum Beispiel Robin, die Deutsche Einheit immer noch beschäftigt, dann schaut ab morgen gerne mal in die ARD-Mediathek und sucht da nach der neuen Folge von Bundesweib. 35 Jahre Deutsche Einheit, wen juckt's? Ist da die Frage und das ist unsere Cook-Empfehlung für den Feiertag.
Einmal das und darüber hinaus ist es auch Thema im Community Talk morgen um 20.15 Uhr auf dem ARD Twitch-Kanal. Da könnt ihr euch vom Wohnzimmer aus live im Chat oder auch per Kamera beteiligen und den Stream, den könnt ihr auch auf dem SWR aktuell YouTube-Kanal sehen. So, auf das Thema freue ich mich. Die Region Hannover ist stolz, denn in Burgdorf, das ist bei mir in der Nähe, ist der erste Linienbus in ganz Deutschland unterwegs, der von ganz alleine im Straßenverkehr fahren kann. An den vier Fahrzeugecken und auf dem Dach hat der Elektrobus so Lasersensoren, um seine Umgebung zu scannen, außerdem Radarsensoren und auch einige Kameras an Bord. Und das alles und natürlich die Software auch noch dahinter, das hilft dem Bus, um autonom im Straßenverkehr zu fahren und ich durfte mitfahren.
Jetzt sind wir hier ja gerade an der Haltestelle und das geht alles automatisch. Die Türen gehen automatisch auf, die gehen automatisch zu und auch die Blinker werden dementsprechend gesetzt und dann kann es jetzt auch schon wieder weitergehen.
Klingt für mich nach irgendwas zwischen faszinierend und spooky, aber den Mann, Moritz, den wir da gerade gehört haben, das war ja der Busfahrer, genau. Stefan Schulze-Leski. Also so ganz autonom ist der Bus ja dann doch noch nicht.
Stimmt, sagen wir es mal so, der Bus, der könnte komplett autonom fahren, aber momentan läuft eben noch die Testphase und deswegen spricht die Region Hannover davon, dass er automatisiert fährt.
Okay, und der Busfahrer sozusagen noch zur Sicherheit mit dabei ist.
Genau.
Du bist mitgefahren, jetzt erzähl doch endlich mal, wie es war.
Ja, wie Busfahren halt, ne? Aber wenn man sieht, wie sich das Lenkrad von ganz alleine dreht, dann ist das auch schon irgendwie abgefahren. Die Fahrt hat auch nur ein paar Minuten gedauert, denn die Strecke ist bisher auch nur wenige Kilometer lang. Aber es ging da über Ampelkreuzungen und auch durch Kreisverkehre. Und das schafft der Bus wirklich alles richtig gut, wenn auch ziemlich langsam, mit maximal 40 km/h. Und die Behörden, die mussten auch jede Straße einzeln genehmigen, auf der der Bus fährt. Also alles ganz schön aufwendig. Und ehrlicherweise so ganz reibungslos läuft es auch noch nicht.
Wenn noch so Autos kommen, dann bremst du ja ganz schön stark. Das ist ein bisschen ungewohnt.
Das müsste noch ein bisschen sanfter gelöst werden.
Er bremst sehr stark ab. Und für Leute, die eine Einschränkung haben, ist das ganz schön gefährlich. Solange wie die Testphase läuft, kann man das ja abstellen.
Ja. Und es wird auch noch getestet, erstmal bis zum Jahresende und dann wird das Projekt eventuell verlängert. Der Bund fördert das Ganze mit 3,7 Millionen Euro und Ziel ist es am Ende natürlich, dass wirklich autonome Busse regulär im Dienstplan eingesetzt werden, aber es ist noch unklar, wann es soweit ist.
Wie ist das mit diesem autonomen Fahren eigentlich für die Busfahrerinnen und Busfahrer? Machen die sich Sorgen, dass sie irgendwann vom Computer abgelöst werden? Das hast du unserem Busfahrer Stefan Schulze-Leski ja auch gefragt.
Nein, überhaupt nicht. Wir haben einen sehr großen Fahrermangel und es werden in den nächsten Jahren leider sehr viele Leute auch in Rente gehen. Ganz im Gegenteil, diese autonomen Busse, die sichern uns unseren Betrieb und dass die Fahrgäste natürlich auch in Zukunft von A nach B kommen.
Und der macht sich auch deswegen keine Sorgen, weil wenn überhaupt erstmal nur 3 Busse für die Region Hannover angeschafft werden und der Fuhrpark des Verkehrsdienstleisters, der liegt bei weit über 100 Bussen. Da braucht es also erstmal noch viele Busfahrerinnen und Busfahrer hinterm Steuer.
Ja, aber so weit entfernt scheint die Zukunft gar nicht zu sein, denn München zum Beispiel plant, dass schon in 10 Jahren 500 Busse ohne Fahrer in der Stadt unterwegs sind. Das ist natürlich ein super teures Projekt und deswegen haben sich die Verkehrsbetriebe dort auch mit denen in Hamburg und in Berlin zusammengeschlossen und insgesamt versuchen sie jetzt einen Hersteller zu finden, bei dem sie 2000 solcher autonomen Busse bestellen können.
An dieser Stelle danke nochmal, dass ich mitfahren konnte an die Region Hannover und natürlich vielen Dank an euch, dass ihr heute mitgehört habt. Wir verabschieden euch jetzt ins hoffentlich für euch lange Wochenende.
Ganz genau. Macht's gut. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.